Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Georgi Efron ist der Sohn der legendären Dichterin Marina Tsvetajewa. In Prag geboren, aufgewachsen in Paris, kehrte er vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs mit seiner Mutter in die Sowjetunion zurück, wo sein Vater verhaftet und liquidiert und seine ältere Schwester Alja in die Verbannung geschickt wurde. Als 16-Jähriger wurde er mit seiner Mutter aus Moskau evakuiert. Ohne Arbeit und Perspektive erhängte sich Marina Tsvetajewa in Jelabuga in der Tatarischen Republik. Ihr Sohn blieb allein zurück. Nun liegen erstmals ins Deutsche übersetzt die Tagebücher von Georgi Efron vor. Zwei Bände von erstaunlicher Qualität. Zu verdanken haben wir die Übersetzung der österreichischen Slawistin Gertraud Marinelli. Ich habe sie gefragt, wie sie dazu gekommen ist, sich dieser über 1000 Seiten anzunehmen.
Also die Tagebücher erschienen 2004 in Moskau. Ich habe sie dort circa 2010 gekauft. Und dann habe ich begonnen, sie zu lesen. Und ich war irgendwie so fasziniert. Und ich habe beschlossen, wenn diese Tagebücher noch nicht übersetzt sind, wenn ich dann einmal die Zeit haben werde, sie zu übersetzen, dann übersetze ich sie, und gesagt, getan.
Jetzt, wenn man sich das vorstellt, ist das ja eigentlich ein sehr beschwertes Leben. Also erst in Paris allein mit der Mutter, die Schwester ist weg, der Vater ist weg, dann der Vater verhaftet, die Schwester verhaftet, Die Mutter bringt sich um. Spürt man denn etwas von diesem Tragischen auch in den Aufzeichnungen von Georgi Efron?
Vielleicht sollte man erwähnen, dass Georgi Efron einen Kosenamen hatte. Und dieser Kosename war Murr, abgeleitet von E.T.A. Hoffmanns Kater Murr. Und er ist in das kulturelle Gedächtnis in Russland als Murr eingegangen. Und soeben ist ein 800-Seiten-Roman betitelt »Französische Jungs im stalinistischen Moskau« erschienen und hat einen renommierten Preis bekommen. Das ist quasi ein Kommentar zu den Tagebüchern. Das tägliche Leben vor Ausbruch des Krieges in der Sowjetunion hat kaum jemand beschrieben. Die Repressionen haben die Gesellschaft gelähmt und die Selbstzensur war sehr stark. Murr hat aber frank und frei hingeschrieben, was ihn bewegte, wie er gelebt hat. Auch war er ein Internationalist. Er interessierte sich brennend für das Kriegsgeschehen. Er hat eine eigene Meinung zum Kriegsverlauf, zum Ruf nach der zweiten Front. Und er verschlingt französische Bücher. Er will ja Schriftsteller werden. Und er berichtet Tag für Tag über das Leben seiner Mutter, der genialen Dichterin, die aber eine schwierige Person war. Also die Tagebücher sind eigentlich voll Leben, trotz dieser tragischen Bedingungen, in die er sich befunden hat.
Glauben Sie denn, dass er sich so frei äußern konnte, weil er ja im Ausland, weil er in einem System aufgewachsen ist, was nicht repressiv war?
Genau, er konnte gar nicht anders. Das war seine Art. Er war in Frankreich, also da schreibt er immer, er war da mitmarschiert mit irgendwelchen, er war sehr links mit irgendwelchen Demonstrationen. Dann ist er ein Jahr, ist er dann überhaupt nicht in die Schule gegangen. Dann ist er in ein französisches Internat gegangen. Also er war völlig anders sozialisiert als alle um ihn herum.
Wie ist es denn gelungen, diese Tagebücher zu veröffentlichen? Was ist mit ihnen passiert nach dem Tod oder nach dem Verschollensein des Autors? Wer hat sie gerettet? Wo gab es sie? Was ist geschehen in den vielen Jahrzehnten bis zu ihrer Veröffentlichung in Russland?
Also erstens einmal hat er sich um die Tagebücher unglaublich gekümmert und er hat sie überall mitgenommen. Das war ihm total wichtig. Dann hatte er eine Tante in Moskau, Tante Lilia, eine Schwester des Vaters. Und ich nehme an, dass die auf diese Tagebücher aufgepasst hat. Und dann kam ja die Schwester Alja irgendwann wieder nach, weiß nicht, 15 Jahren Verbannung zurück und hat sich dann um das Lebenswerk der Mutter gekümmert und auch um diese Tagebücher. Und die Tagebücher sind dann in das Literaturarchiv in Moskau gewandert und dort lagen sie und dort geschah dann die Veröffentlichung.
Der Stil der Tagebücher deutet ja darauf hin, dass es einen gegebenenfalls vielversprechenden Schriftsteller Efron gegeben hätte?
Absolut. Das wird immer wieder betont. Also gerade dann im zweiten Teil, wo er schon älter war, ist das ganz klar, dass er literarisch begabt war. Und seine ursprüngliche Begabung war ja das Zeichnen. Er war ja ein Karikaturist. Ursprünglich wollte er in eine Kunstschule gehen. Und da haben sie ihn aber nicht aufgenommen. Irgendwie war er zu... Er war eigentlich zu, was weiß ich, für sowjetische Verhältnisse zu dreist in den Zeichnungen, die sehr unterhaltsam sind, also sehr satirische Zeichnungen. Und letztendlich hat er sich aber dann doch für die Literatur interessiert und vor allem für französische Literatur. Der hat unglaublich viel gelesen und da gab es eine Fremdsprachenbibliothek in Moskau, die es noch immer gibt, und dort ist er hingegangen und dort hat er alles mögliche Französische gelesen. Also es ist eine sehr interessante Lektüre für unser eins, was da in der Zwischenkriegszeit oder 39/40 in Moskau an französische Literatur zur Verfügung stand.
Was würden Sie denn jetzt sagen als Historikerin und Kulturwissenschaftlerin, also nicht nur als Übersetzerin, was macht denn diese Tagebücher besonders lesenswert?
Für uns ist sehr vieles überhaupt neu, was damals überhaupt in Moskau geschehen ist. Das Erstaunliche ist ja auch, dass es für das russische Lesepublikum so interessant ist. Also die Tagebücher sind 2004 erschienen und die sind noch immer im Gespräch. Seine Art, die Dinge zu sehen und zu beschreiben, waren authentisch. Und es geht natürlich um diese Marina Tsvetaeva, um diese Schriftstellerin, die ein großes Werk geschaffen hat und ein unglaubliches Schicksal hatte. Ihr Leben war so, dass sich eigentlich das Schicksal des Landes in ihrem Leben spiegelt. Und diese Tagebücher sind ein sehr starker Kommentar zu ihrem Leben und zum Leben damals in Moskau, in der Stalinzeit. Da kommt jemand und schreibt das alles auf. Man erfährt ja auch viel über die Schule, wie es ihnen da gegangen ist, was die da gelernt haben, über den Komsomol oder über die Pioniere. Das interessiert ihn eigentlich überhaupt nicht. Das findet er auch nicht wert, aufgeschrieben zu werden. Ja. Den 1. Mai, da war er mal dabei, das hat ihm irgendwie gefallen. Aber es hat ihm Moskau gefallen, da herumzufahren mit der U-Bahn. Das städtische Leben hat ihm erst gefallen. Er war halt im Grunde genommen ein Pariser, der da jetzt nach Moskau verschlagen worden ist.
Eine letzte Frage. Warum sind diese Tagebücher denn so spät erschienen?
Naja, es gibt 1989 die Zäsur in der Sowjetunion und es sind da Urteile drinnen, die überhaupt nicht mit dem übereinstimmen, was die offizielle Meinung ist, auch zum Krieg. Das weicht sehr ab von der offiziellen Meinung. Er beschreibt dann auch die Zustände der russischen Armee, also diese Soldaten, die er da sieht, die Rekruten, wie armselig die sind, und er wundert sich immer, dass die da jetzt das Land verteidigen sollen. Und dann gibt es seine Meinungen drinnen über die Belagerung von Moskau. Das wird dort gesagt, ja, man müsste Moskau bis zum letzten Stein verteidigen. Und er schreibt, ja, aber die Leute mögen das nicht, sie würden sich lieber ergeben und so. Und ich glaube, dass alle solche Urteile und solche Meinungen überhaupt nicht veröffentlicht werden sollten.
Und deswegen erst 2004 in Russland erschienen.
Das glaube ich schon, dass möglicherweise das der Grund war.
Georgi Evron kam 1944 im Alter von 19 Jahren ums Leben. Gertraud Marinelli hat seine Tagebücher übersetzt. Erschienen sind sie im Hollitzer Verlag. Band 1, 764 Seiten, kostet 55 €. Band 2 mit 600 Seiten, 44 €.